ohne Bedrohungsszenarien gibt es keinen Vigilantismus. Die Vigilanten, die brauchen in erster Linie mal so ein Bedrohungsszenario, um dann in einem zweiten Schritt in, also die Gewalt, die sie ausüben, legitimieren zu können. Und genau aus demselben Grund und weil man da eben so eine Co-Radikalisierung befürchtet, darum beobachtet man diese Gruppen und beobachtet man diese Gruppen mit Sorge.
Herzlich willkommen zu Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knix Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten: Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal. Knix Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu Knix Talks. Mein Name ist Sophie Schäuble und zusammen mit meiner Kollegin Svetla Koinova verantworte ich die Podcast-Folgen von Violence Prevention Network. In dieser Staffel geht es um die sogenannten phänomenübergreifenden Themen. Das heißt, solche Themen, die für mehrere extremistische Strömungen relevant sind. Dafür haben wir uns heute eine Gästin zum Gespräch eingeladen, und zwar die Islamwissenschaftlerin und Sozialanthropologin Dr. Elisabeth Nössing. Elisabeth ist auch die Autorin unserer diesjährigen Knix-Analyse zum Thema Widerstandsdispositiv. In unserem heutigen Gespräch mit ihr konzentrieren wir uns also auf genau dieses Thema. Aber um den Begriff des Widerstandsdispositivs zu entschlüsseln, sind vor allem zwei Punkte wichtig. Sich selbst als Rebell oder Rebellin oder WiderständlerIn gegen eine wie auch immer geartete Unterdrückung zu sehen, bietet zum einen eine ideologische und persönliche Rechtfertigung für verschiedene Formen von politischem oder religiösem Kampf. Wenn man herrschende Strukturen in Frage stellt und deren Legitimität in Frage stellt, muss das nicht unbedingt menschenfeindlich oder direkt verfassungsfeindlich sein. Aber gerade weil Identifikation mit Unterdrückten, die auch für die Gerechtigkeit kämpfen, so bewegend und sinngebend sein kann, nutzen verschiedene extremistische AkteurInnen natürlich oft Erzählungen vom Widerstand, um Menschen zu rekrutieren zum Beispiel und später weiterhin für die eigene Ideologie motiviert zu halten. Und zum Zweiten, wenn wir uns die Organisationen angucken, die sich dieses Widerstandsmotiv auf die Fahnen schreiben, sehen wir die verschiedenen Online-Aktivitäten, über die sich mobilisieren und austauschen, und andererseits die verschiedenen Positionierungen in der Offline-Welt. Und diese Verschränkung zwischen Offline-Aktivitäten, Handlungen und Erzählungen und allem, was online passiert, nennen wir Dispositiv. Das Widerstandsnarrativ grundsätzlich ist eins, das von ForscherInnen oft als Brückennarrativ bezeichnet wird, weil es, so ist die Metapher, eine Brücke zwischen verschiedenen extremistischen Strömungen darstellt und eben nicht nur von einer extremistischen Strömung vereinnahmt wird.
Wir haben die Autorin Elisabeth Nössing eingeladen, um uns davon zu erzählen und mit uns über die verschiedenen Ausprägungen des Widerstandsdispositives zu sprechen. Danke, dass du dich auf dieses Gespräch eingelassen hast, Elisabeth.
Ja, hallo. Ja, ich freue mich, dabei zu sein beim Knix-Podcast.
Kannst du vielleicht auch nochmal für dich sagen, was verstehst du unter Widerstandsdispositiv? Und inwiefern lässt sich das eigentlich von einem anderen Begrifflichkeit abkapseln, nämlich die Begrifflichkeit des Vigilantismus, über die du ja auch ganz viel schreibst?
Das Widerstandsdispositiv ist ein Begriff, den man verwendet, um Praktiken, um Handlungen, um Wortmeldungen einzuordnen, ja, die man jetzt bei ganz vielen verschiedenen Gruppierungen oder auch Einzelpersonen finden könnte. Und Vigilantismus, das ist ein Begriff für eine Art von Extremismus, also politischer Gewalt oder sozialer Gewalt, die man in den letzten Jahren vermehrt in Deutschland gefunden hat. Und dieser Begriff Vigilantismus wurde eigentlich in der Forschung zu Gewalt, besonders gegen Migranten und Flüchtlinge, eingeführt, weil man so gemerkt hat, das waren zum Beispiel Bürgerwehren, das waren Einzelpersonen, die sich eben wie das Wort Bürgerwehr schon sagt, sich als Bürger dargestellt haben und gesagt haben, wir machen jetzt was, weil der Staat versagt. Wir handeln jetzt anstelle des Staates. Und das ist so eigentlich das ganz große oder das ganz zentrale Merkmal eigentlich von Vigilantismus, dass den Vigilantismus jetzt auch von anderer extremistischer politischer Gewalt unterscheidet, die sich oft gegen den Staat, gegen eine soziale Ordnung wendet. Und der Vigilantismus hingegen, der versucht gerade diese soziale oder politische Ordnung, die er in Gefahr sieht, ja, zu bewahren. Der legitimiert Gewalt dadurch, dass er sagt, wir müssen die Ordnung aufrechterhalten.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf das Feindbild eingehen. Was ist denn das Feindbild, was Vigilantistinnen der rechten Richtung sozusagen heraufbeschwören?
Ja, also so seit 2015 waren das zentrale Feindbild besonders Geflüchtete. Also es war vor allem Gewalt gegen Geflüchtete, Geflüchtetenunterkünfte, dann auch Helfer, Initiativen und auch Politiker, die jetzt sozusagen als Flüchtlinge befürwortend wahrgenommen worden sind. Und in diesem Bereich dann auch ganz stark eigentlich Muslime. Und das war eine Idee von der Überfremdung einer islamischen Eroberung oder eines islamischen Eroberungszuges, der da über Deutschland hereingebrochen ist. Und das war auch es kam dann auch zu einer Rassifizierung der Zuschreibung Muslim oder Muslima. Also dass Muslime dann, also der Begriff Muslim oder Muslimin wurde dann nicht mehr verwendet in diesen Kreisen, ja, in diesen Blasen und in diesen Internet-Communities als ein Begriff für einen Gläubigen oder eine Gläubige und eine Community von eine Glaubenscommunity, sondern von Menschen mit einem Hintergrund, der dann auch wie ein rassisches Merkmal gelesen wurde. Was seit 2015 verstärkt in Deutschland beobachtet worden ist und dem Widerstandsdispositiv ist, dass Vigilantisten sich sehr gerne als Widerständler positionieren. Also sie sehen sich als die, die auf der Seite der Gerechten stehen und die sozusagen das Staatshandeln oder das Versagen des Staates sozusagen ausbügeln müssen. Und unter anderem hat man auch bei Demonstrationen die Würmerflagge beobachtet. Also das ist ein Widerstandssymbol. Also diese Gruppierungen stellen sich sozusagen in die Tradition des antinationalsozialistischen Widerstandes.
Das ist sehr spannend, ja.
Die Würmerflagge, das war eine Flagge, die kreiert worden ist von einem Herrn Würmer. Und die, wenn das Stauffenberg-Attentat denn geglückt wäre, hätte das die neue Nationalflagge werden sollen. Genau, das heißt, Menschen heute, die wir als rassistisch einordnen würden, die stellen sich in eine Tradition, die sich gegen den Antisemitismus wandte oder gegen einen Staat, der ganz stark antisemitisch war und für den Genozid von Millionen Juden verantwortlich zu machen ist. Vigilantisten sehen sich als Teil einer etablierten Gruppe. Zum Beispiel, wir sind das Volk, das wäre jetzt so ein Ausspruch. Und diese etablierten Gruppe, die wendet sich gegen eine Gruppe oder gegen eine Minderheit, die auch erkennbar ist und meistens eine unterprivilegierte Minderheit ist. Die wendet sich auch oft gegen den Staat. Und es ist dann so, dass der Staat oft repressiv auf die Gewalt der Vigilantisten und Vigilantistinnen antwortet. Und es kann auch sein, das hat die Forschung ergeben, dass Tatsache die Gruppe, die dann Zielscheibe ist, dieser vigilantistischen Gewalt, dass auch die gewalttätig werden und es zu einer Gewaltspirale kommt, weil sie sich eben dieser vigilantistischen Gewalt ausgeliefert fühlen.
Aus der Erfahrung unserer Kolleginnen in der Beratungspraxis haben wir Beobachtungen, dass die Faktoren, die Radikalisierungsverläufe begünstigen, in der Regel sehr komplex sind und auch sehr individuell. Und dass die Gründe, warum sich eine Person extremistischen Ideologien zuwendet, ganz unterschiedlich sein können. Welche Motivation oder welche Faktoren liegen deiner Einschätzung zufolge bei Personen zugrunde, die sich vigilantistischen Gruppierungen anschließen? Was hat deine Recherche dahingehend ergeben?
Diese Forschung zu vigilantistischer Gewalt in Deutschland hat beobachtet, dass es ab 2015 Menschen waren, die teilweise schon vorher in rechtsextremen Gruppierungen oder Strukturen aktiv waren und teilweise eben Menschen, die das nicht waren. Also dass es da, dass die Rechten dann wie eigentlich ihren Einflussraum ausbreiten konnten oder dass sie da eigentlich viele Menschen vereinnahmen konnten vielleicht. Es ist auch so, dass Vigilantismus sich nicht der Symbole bedient, die jetzt zum Beispiel also neonazistische Gruppierungen verwenden und einfach viel stärker anschlussfähig ist, weil er sich meistens sehr stark als ein bürgerliches Phänomen artikuliert. Und auf der anderen Seite, dass da auch Menschen dazukommen, die schon ganz lange irgendwie in rechtsextremen Zirkeln aktiv waren und vielleicht auch schon polizeilich bekannt waren.
Ich sehe hier auch auf jeden Fall Parallelen, wenn du davon sprichst, sich verlassen zu fühlen, vom Staat verlassen zu fühlen. Im Rahmen unserer Knickte befragen wir auch jedes Jahr Präventionsakteurinnen und Ausstiegsbegleiterinnen und Beraterinnen nach ihren Bedarfen, wenn es um den Phänomenbereich religiös begründeten Extremismus geht. Und die Bedarfsanalysen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass antimuslimischer Rassismus und Gewalttaten gegenüber Musliminnen wiederum das zentralste Ansprechthema für die islamistischen Akteurinnen waren. Das heißt, es wird ein Einstieg über Themen angestrebt, die eben für diese Zielgruppe besonders anschlussfähig sind und die für viele Musliminnen in Deutschland leider alltags- und lebensrelevant sein können. Und die islamistischen Akteurinnen stellen sich selbst so dar, als wären sie ein Schutzraum für die Betroffenen von Diskriminierung. Inwiefern sind diese Entwicklungen als Reaktion vielleicht auch auf vigilantistische Gruppierungen zu verstehen? Und inwiefern lassen sich hier auch Parallelen zwischen den unterschiedlichen Narrativen machen?
Es hat sich wirklich gezeigt, dass eben durch diese rechten Diskurse die den Islam und Muslime als etwas Fremdartiges darstellen, auch immer sehr stark als Problem, als Feindbild darstellen, dass das bei Jugendlichen wirklich auch ein Gefühl von Nichtzugehörigkeit hervorruft und dass dieser rechte Diskurs, der aber sehr stark eigentlich Einfluss gefunden hat in den Medien, dass der eigentlich genutzt werden kann von den Islamisten dann wieder auf der anderen Seite, um den Jugendlichen zu sagen, ja guck mal, Muslime werden ja von der deutschen Gesellschaft so als Problem gesehen und alle, die jetzt nicht einen weichgespülten Islam, der irgendwie konform ist den Vorstellungen der Bundesregierung oder irgendwelcher der Islamkonferenz zum Beispiel, ja, alle, die davon abweichen, werden sofort in die Extremismus-Ecke gestellt, dass das eine Reaktion ist auf und anknüpft eben auf einen rechten Diskurs, der den Islam und Muslime als Feindbilder sieht und es erst möglich macht eigentlich. Was wir gemacht haben, war drei Gruppen, die sich im Umfeld von Hizb ut-Tahrir bewegen. Ja, das ist eine verbotene islamistisch-extremistische Gruppierung, zu beobachten. Das sind Generation Islam, Realität Islam und Muslim Interaktiv. Generation Islam und Realität Islam gibt es bereits seit 2013, 2015. Es gab auch bereits frühere Facebook-Gruppen unter denselben Namen. Und es sind also so Social-Media-Kanäle, die schon länger aktiv sind. Und hingegen Muslim Interaktiv ist eine sehr junge Erscheinung, also eine sehr aktuelle Erscheinung. Muslim Interaktiv wurde 2020 im März gegründet und da fällt wirklich eine ganz starke zeitliche Nähe zu den Attentaten von Hanau auf. Alle drei Gruppierungen werden eben in dieses Umfeld von Hizb ut-Tahrir eingeordnet und man findet Tatsache auch gewisse Hashtags, die wirklich teilen und gewisse Themen, die sie teilen, zum Beispiel, wie sie über den Palästina-Konflikt sprechen, über die NATO und amerikanische Außenpolitik im Nahen Osten zum Beispiel, über Islampolitik in Deutschland und auch Frankreich und Österreich zum Beispiel, genau. Generation Islam und Realität Islam sind aufgefallen, als die eine virale Kopftuchdebatte gegen ein Gesetzesvorhaben in Österreich durchgeführt haben. Die haben dann 173.000 Unterschriften gesammelt. Und das war eigentlich so ein Moment, wo viele Beobachter gesagt haben, oh hoppla, die können ja was, so. Also die machen nicht nur ein bisschen Meinungsbeeinflussung im Internet und ein bisschen Social Media, sondern die können auch durch realweltliche Aktionen, Unterschriftenaktionen wirklich richtig viele Menschen eigentlich mobilisieren, genau. Und Muslim Interaktiv ist eben ein ganz aktuelles Phänomen und Muslim Interaktiv, ich würde sagen, die setzen einen Schwerpunkt noch viel stärker auf Gewalt gegen Muslime als die beiden anderen Gruppierungen.
Das heißt, du gehst eigentlich davon aus, dass sie Widerstand auf jeden Fall als Rechtfertigung nutzen. Hier spreche ich jetzt von Muslim Interaktiv. Du ordnest sie allerdings in deiner Analyse als nicht vigilantistisch ein.
Genau, also bei allen drei Gruppierungen muss man ganz klar sagen, die rufen nicht zu Gewalt auf. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn Vigilantismus ist per Definition ein sehr gewaltaffiner, also eine sehr gewaltaffine Spielart von politischer oder rechter Gewalt. Also Vigilantismus ist wirklich per Definition gewaltbereit. Und diese Gruppierungen rufen nicht zu Gewalt auf. Also sie verwenden auch keine diffamierende Sprache zum Beispiel.
Du hattest auch andere Punkte, glaube ich, identifiziert, anhand von denen du sie dann auch als nicht vigilantistisch eingeordnet hattest.
Genau. Also der Unterschied zwischen dem, wie diese drei Gruppierungen Generation Islam, Realität Islam und Muslim Interaktiv das Widerstandsdispositiv für sich verwenden, ja, als Widerstand gegen Ungerechtigkeit, gegen Muslime, gegen Hass, gegen Rassismus, gegen Gewalt. Da ist ein wichtiger Unterschied zu dem, wie das die Rechten machen, denn diese islamistisch-extremistischen Gruppierungen, die positionieren sich als sozusagen Beschützer einer Minderheit oder Teil einer Minderheit. Und hingegen im rechten Spektrum ist es eine Gruppe, die sich als etablierten Gruppe sieht, die sich als die angestammte Gruppe sieht.
Geh direkt darauf ein, auf die Besonderheiten eines solchen Rechtfertigungssystems ein. Also wenn ich ein Mensch bin, der sich angezogen fühlt von dieser Art von Rechtfertigungssystem, wenn ich mich selbst als Widerstandler verstehe, als jemand, der sich gegen ein Unrecht wendet, welche Implikationen hat das dann für die Entwicklung der Präventionsarbeit? Also wie können wir solche Menschen ansprechen und wie können wir ihnen vielleicht auch eine Alternative außerhalb von extremistischen Strömungen anbieten?
Also Menschen, die die sich von diesem Widerstandsdispositiv angezogen fühlen, die haben oft ein sehr starkes Unrechtsempfinden. Und da ist es in der Präventions- oder Distanzierungsarbeit wichtig, dass man das anspricht. Also, dass man dieses Unrechtsempfinden zu einem gewissen Teil auch vielleicht den Personen zugesteht und also mit ihnen drüber spricht, okay, woher kommt dieses Unrechtsempfinden welche Möglichkeiten gibt es vielleicht außerhalb von eben radikalen Gruppen, sich zu engagieren oder damit umzugehen auf jeden Fall. Und vielleicht auch mit ihnen drüber zu sprechen, ob das vielleicht auch beeinflusst ist von einem Newsfeed, den sie auf ihrem Handy haben und wo sie mit Nachrichten konfrontiert werden, die eben dieses Unrechtsempfinden, das sich vielleicht von einzelnen persönlichen Erfahrungen speist, dann auch nochmal sozusagen, dass dieser Newsfeed einfach Öl ins Feuer gießt.
Und du hattest auch in deiner Analyse mehrere Punkte allerdings auch gemacht über Strategien, die aus deiner Sicht nicht so erfolgsversprechend sind, wenn es sich um diese besondere Zielgruppe handelt. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Genau, also eine Besonderheit in Bezug auf diese Online-Aktivitäten von Realität Islam, Generation und Islam und Muslim Interaktiv ist wirklich, dass die sich nicht als Extremisten zu erkennen geben und dass die Jugendlichen wahrscheinlich sehr oft gar nicht wissen, dass das eben nicht andere Jugendliche sind, die sich eben politisch sozial engagieren, sondern dass das extremistische Akteure mit einer Agenda sind, die da versuchen, ihre Sympathien zu gewinnen. Es ist auch so, dass Generation Islam und Realität Islam wie Muslim Interaktiv, dass die durch dieses Funktionieren dieser Social Media ganz viele Jugendliche erreichen, die gar nicht ihre Follower sind. Also Realität Islam hat etwa 66.500 Follower Generation Islam und Muslim Interaktiv viel weniger. Muslim Interaktiv hat auf Instagram etwa 8.000 Follower. Aber es ist wirklich zu beachten, dass die dann bei Likes oft viel, viel höhere Zahlen haben, auch über 20.000 Likes für verschiedene Videos. Und man muss eigentlich davon ausgehen, dass die Jugendlichen mit diesen Contents in Berührung kommen und eigentlich diese Kanäle gar nicht kennen. Also die kennen gar nicht den Kontext, aus dem diese Videos oder Contents rauskommen. Ja, die kennen die Akteure nicht, die wissen nicht, welche anderen Videos und Contents die sonst so produzieren. Und die kriegen also von diesem Algorithmus so ein Content hingeworfen, vielleicht ein Video, das nur wenige Minuten lang ist, irgendwie 1,5 Minuten, oder irgendwie ein cooles Foto, das eigentlich total nach so urbaner Jugendkultur aussieht, oder vielleicht ein Gewinnspiel, wo man ein Hoodie gewinnen kann, ja, oder eine Deutschlandkarte mit den Schauplätzen antimuslimischer Gewalt oder rassistischer Gewalt. Also, dass die in Berührung kommen mit diesen Contents und die Akteure gar nicht zuordnen können. Und dass darum eigentlich Distanzierungs- oder Präventionsarbeit sehr stark sich damit auseinandersetzen muss, mit Fragen wie können Jugendliche sensibilisiert werden dafür, dass das extremistische Beiträge sind mit einer gewissen Agenda dahinter. Und dass die Jugendlichen eben dafür sensibilisiert werden, dass auch wenn jemand Erfahrungen anspricht, die sie kennen, rassistische Erfahrungen, also Erfahrungen mit rassistischer Gewalt, mit antimuslimischer Gewalt, dass das dann nicht unbedingt auch Menschen sind, die sich vielleicht für ein friedliches Miteinander einsetzen. Einerseits ist es so, dass diese Akteure, die ein Bedrohungsszenario entwickeln. Oder die entwerfen so ein Bedrohungsszenario, das dann vielleicht in einem zweiten Schritt, ja, die Legitimation von Gewalt möglich machen könnte. Also das ist ein Punkt, warum man diese Gruppierungen beobachten möchte. Sie eröffnen auch wie so einen Raum, um über sie machen es auch möglich, eben durch den Entwurf von diesem Bedrohungsszenario Dinge, also Vorschläge zu machen, die vielleicht vorher gar nicht sagbar waren. Und was jetzt auffällt, ist hier wieder eine Parallele zum Vigilantismus. Auch der Vigilantismus, der baut eigentlich immer auf einem Bedrohungsszenario auf. Also ohne Bedrohungsszenarien gibt es keinen Vigilantismus. Die Vigilanten, die brauchen in erster Linie mal so ein Bedrohungsszenario, um dann in einem zweiten Schritt die Gewalt, die sie ausüben, legitimieren zu können. Und genau aus demselben Grund und weil man da eben so eine Co-Radikalisierung befürchtet, ja, und das ist auch eine Befürchtung, die aus der Praxis kommt, darum beobachtet man diese Gruppen und beobachtet man diese Gruppen mit Sorge, weil die so eine Online-Blase entwerfen, wo dann eben durch solche Gruppendynamiken Radikalisierung stattfinden kann.
An wen wenden sich die Kanäle an erster Stelle? Und was ist aus deiner Sicht spezifisch für die deutsche Szene?
Muslim Interaktiv wendet sich sehr stark an ein Publikum von jungen Muslimen, wendet sich an ein Publikum von jungen Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind und einen muslimischen Background haben und die vielleicht gar nicht mal Arabisch sprechen oder Türkisch oder Persisch die vielleicht auch gar nicht die Medien konsumieren, die jetzt und die Diskurse kennen, die in ihren in den Heimatländern ihrer Eltern oder Großeltern gepflegt werden. Das Muslim Interaktiv und auch Realität Islam und Generation Islam, die nehmen sehr stark Bezug auf den innerdeutschen Diskurs über Islam. Und die nehmen sehr stark Bezug auf die Erfahrungen, die Muslime und Musliminnen in Deutschland machen. Und die Beiträge, die man findet zu Palästinensern in Israel oder Uiguren in China, das sind wirklich so kleine Versatzstücke, die so ein bisschen zeigen sollen, ja, guckt mal, Muslime werden ja auch anderswo in der Welt Opfer von Ungerechtigkeit oder Opfer von Gewalt. Und aber den Diskurs, den die bedienen und den sie anknüpfen, das ist ganz stark ein innerdeutscher Diskurs. Und auch sprachlich gesehen, wenn man sich diese Beiträge anguckt, das ist eine absolute deutsche Mainstream-Mediensprache, die sie verwenden. Ein paar jugendsprachliche Ausdrücke vielleicht. Das ist eine Sprache, wo zum Beispiel auch sehr wenig arabische Versatzstücke verwendet werden. Manchmal, wenn die irgendwie den Namen des Propheten nennen, dann sagen sie irgendwie Sallallahu Alaihi Wasallam. Also diesen kleinen arabischen Ausspruch, den man immer verwendet, wenn man im Arabischen oder wenn Muslime den Namen des Propheten nennen. Aber und manchmal solche, also arabische Ausdrücke wie Mashallah, Inshallah. Aber das ist ein deutscher Diskurs, auf die sie Bezug nehmen. Und es ist die deutsche Sprache, die sie verwenden. Und die wenden sich an ein Zielpublikum, das in Deutschland aufgewachsen ist und vielleicht der arabischen Sprache oder der türkischen oder persischen Sprache gar nicht so wirklich mächtig ist. Also diese extremistischen Akteure, die greifen ja tatsächliche Erfahrungen auf von Jugendlichen und ich glaube, dass es da wirklich wichtig ist, diesen antimuslimischen Rassismus mit den Jugendlichen zu besprechen und ihnen nicht zu versuchen, das abzusprechen, diese Erfahrungen, die sie haben, einfach weil die jetzt von extremistischen Akteuren hier so verwendet werden oder genutzt werden, um Sympathien hervorzurufen. Genau, sondern dass es wichtig ist, den Jugendlichen Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen.
Sie hörten eine Folge von Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knix Talks ist eine Produktion von Knix, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knix ist ein Projekt von Violence Prevention Network, hufuk.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und schauen Sie auf www.kn-ix.de vorbei. Sie wollen sich direkt bei uns melden? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@kn-ix.de. Knix wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus.